Ja, liebe Geschwister, ich habe heute kein Thema im klassischen Sinne und ich werde mich auch ziemlich kurz fassen, weil ja viele zur Bibelausstellung dann wollen, auch wir. Ja, was ihr jetzt hört, hat also weniger einen Predigtcharakter, also mal keine Belehrung und auch keine Ermahnung und auch keine Aufforderung zu irgendwas, sondern in einer Art Andacht, worin wir unseren Blick nochmal ganz intensiv uns auf unseren Herrn richten wollen. Man könnte fast sagen, eine Fortführung der ersten Stunde. Und zuvor möchte ich euch aber noch eine etwas umfangreichere Einleitung dazu geben, die vielleicht auch ein Stück weit als Erklärung dienen soll. Als ich mich vor 17 Jahren bekehrt habe, da war es meine Liebste, wenn man so will, die das Lockmittel des Herrn war dazu, um meine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und das ging damals alles irgendwie Hand in Hand. Und letztlich war der Herr sehr erfolgreich damit. Am Ende hat er mir zwei Geschenke gemacht. Das Leben nach dem Tod, was das Größte ist. Und er hat mir dazu aber auch noch ein Leben vor dem Tod geschenkt, indem er mir eine sehr starke Frau anvertraut hat. Und auf die Weise hat der Herr meine Schussfahrt zur Hölle gestoppt. Meine Lebenswende ist also untrennbar mit meiner lieben Frau verknüpft. Mir fiel in diesem Zusammenhang auch noch eine Geschichte aus meiner Kindheit ein. Ich bin mal als kleiner Junge fast überfahren worden. Meine Mutter hat mir erzählt, ich hätte mich einfach von ihrer Hand losgerissen und wäre auf die Straße gerannt. Und in dem Moment kam auch ein Auto. Meine Mutter, die konnte nichts mehr machen, als zu brüllen, Rocco! Und wie durch ein Wunder bin ich wie angewurzelt stehen geblieben, was ich wohl sonst nie gemacht hätte. Und das Auto ist nur wenige Zentimeter vor meiner Nase vorbei. Und dann 20 Jahre später im Prinzip das Gleiche. Wieder eine Frau, die mich vom Abgrund zurückholt. Gott hat also Frauen in meinem Leben benutzt, um mein Leben zu retten. Das aber nur am Rande. Vor dieser Bekehrung, also bevor ich meine lebenslustige Frau kennenlernen durfte, da haben eher Schwermut und Sinnlosigkeit mein Leben bestimmt. Nach der Umkehr war dann Freude und ich hatte ein Ziel. Wie ihr ja vielleicht wisst, ist meine Liebste ja alles andere als ein Kind von Traurigkeit. Und das hat damals irgendwie alles gepasst. Die Christen, denen ich begegnet bin, die waren fröhlich. Meine Frau war es und ich war es dann schließlich auch. Und man hat mir auch explizit gesagt, dass Christsein fröhlich sein bedeutet. Nicht so dieses Schwermütige wie bei den Katholiken vielleicht, wo ich hergekommen war, was ich bisher kannte. Und ich weiß noch, wie ich damals kapiert habe, dass es doch viel besser ist, ein leeres Kreuz zu haben. Weil der Herr ist doch nicht am Kreuz geblieben. Das Kreuz ist doch wirklich leer. Halleluja, das stimmt. Und ich war der Meinung, die Katholiken mit ihren Kruzifixen, die mussten offenbar am Karfreitag stehen geblieben sein. In der Bibel steht ja leider nicht, ob die damals, die ersten Christen, vielleicht so wie der Paulus, der hat das Kreuz oft erwähnt, ob die damals das Kreuz auch schon so wie wir als Symbol hatten. Und es steht dort auch nirgendwo, ob das leer war oder ob da vielleicht auch so eine Christusfigur dran hing. Wir wissen ja, dass vom jüdischen Gesetz her es verboten ist, irgendein Bildnis zu machen und sich da vielleicht auch noch davor hinzuknien. Das ist völlig richtig. Du sollst dir kein Götterbild machen, 2. Mose 20. Zu der Zeit damals, also kurz nach meiner Umkehr, da hat Freude und Euphorie einen großen Stellenwert gehabt. Wir waren noch oft in der Lutherkirche auf der Zschopauer Straße. Viele kennen diese Kirche. Und solche Gottesdienste wie dort hatte ich so noch nie erlebt. Alte Männer schwenken dort große goldene Fahnen und bunte glänzende Fahnen. Junge Frauen tanzen dort im Altarraum. Und die Musik, die kommt meistens von vorn, von einer Band. Diese Atmosphäre, die hat mich begeistert. Die Leute dort, die stehen beim Singen, jeder wie er es für sich empfindet, einfach auf. Manche heben die Hände und manche haben auch die Augen dabei zu und schwanken dann so hin und her. Und die Liedtexte, die sind kurz. Man braucht auch gar kein Liederbuch dazu. Deshalb werden die auch immer 3 oder 4 Mal wiederholt, bis dann so eine Klangatmosphäre entsteht. Ich kam aus diesen Gottesdiensten immer total euphorisch raus. Und ich hatte den Eindruck, das hat mir was gegeben. Ich habe das genossen. Nur, ich sag mal, gefühlte 3 Ecken weiter, also auf der Zietenstraße damals noch, dort war vieles eher wie früher. Während in den evangelischen Kirchen, zumindest habe ich das oft erlebt, immer vor dem Gottesdienst und teilweise und sogar noch währenddessen immer ein gewisser Tumult ist, bei den Katholiken und in Brüdergemeinden herrscht Stille. Und geringschätzig wird manchmal gesagt, Totenstille. Aber in den letzten Jahren beginne ich langsam, diese Stille zu verstehen. Und ich habe sie wieder neu schätzen gelernt, hoch zu schätzen gelernt. Stille. Zumindest die erste Stunde, wie wir sie auch nennen, die Anbetungsstunde. Bei uns ist ja das Mahl des Herrn noch von der Wortverkündigung getrennt. Wie genial, denke ich mir so seit Kurzem. Und mir fiel da wieder ein Beispiel aus der Fotografie ein, woran ich das veranschaulichen möchte. Es ist ja so, fast alle Leute, die fotografieren so, indem sie draufhalten und mit einem Tastendruck ist das Bild im Kasten. Das ist einfach und es reicht doch für jeden oder für die meisten. Und die modernen Kameras, das stimmt nicht ganz, eigentlich ist es schon seit 30 Jahren so, die machen bei diesem einen Tastendruck aber 3 Dinge gleichzeitig. Die messen die Belichtung und berechnen die, stellen scharf und lösen den Verschluss aus. In Sekundenbruchteilen. Das geht erstaunlich gut. Wunderwerke der Technik, könnte man sagen. Es ist aber ein Kompromiss. Wenn man mehr will als Schnappschüsse, merkt man schnell, dass die 3 Dinge, also die Belichtung, der Fokus und das Auslösen, besser unabhängig voneinander sein sollten. Denn wenn auf dem Foto die Aufmerksamkeit des Betrachters auf den wichtigsten Inhalt im Bild geweckt werden soll, dann muss der vom Rest freigestellt sein, wie man so schön sagt. Der Hauptgegenstand des Bildes muss sich in Helligkeit und Schärfe vom Hintergrund abheben. Und das geht aber nur richtig, wenn wir das nicht der Kamera überlassen. Und auch nur, wenn wir Licht, Schärfeeinstellung und Verschluss voneinander trennen. Im übertragenen Sinn kann man sagen, manche Realität lässt sich nur wirklich darstellen, wenn nicht alles auf einem Knopf liegt und gleichzeitig passiert. Aus diesem Grund denke ich, dass die Abtrennung der Mahlfeier sehr viel Sinn macht, wenn wir ihr einen hohen Stellenwert einräumen wollen. Die Mahlfeier nennen wir ja auch Anbetungsstunde. Und ich glaube, genau in dieser Bezeichnung steckt vielleicht ein häufiges Missverständnis. Unsere Auffassungen von Anbetung sind einfach zu unterschiedlich. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Wenn ich da mal die Mathematik bemühen darf und behaupte, Anbetung ist wie eine Gleichung, die das Produkt aus Liebe und Unterordnung ist. Und ihr Wert steigt, je größer die Liebe und je größer die Demut ist. Und jetzt kann man aber fragen, wie vielfältig kann sich Liebe denn ausdrücken? Und wie mannigfaltig kann sich Demut darstellen? Ich würde sagen, der Wertebereich dieser beiden Dinge ist schier unendlich. Worin wir uns aber sicher einig sind, ist, am höchsten ist die Anbetung, wenn beides, also die Liebe und die Unterordnung, ihren Höhepunkt erreichen. Alles, was ich damit deutlich machen will, ist, dass Tanz, Jubel und doch vielleicht wehende Fahnen nur eine Facette von Anbetung sind. Gleichwertig erscheint mir auch respektvolles Stille sein oder sogar ein schweigendes Niederknien unter Tränen. Vielleicht damit das Spektrum mal zu nennen, vom Luftsprung bis zum Bodenvollkontakt. Die Aussage ist einfach nur, wenn eine Versammlung von Gläubigen zu einer Anbetungsstunde zusammenkommen, dann gibt's keinerlei Einschränkungen zum Inhalt und der Art und Weise. Es zählt einzig und allein, dass Liebe und Unterordnung gegenüber dem Herrn da sind und zum Ausdruck gebracht werden. Nun geht's mir aber nicht um Anbetung im Allgemeinen, sondern speziell um die Mahlfeier, die keine beliebige Anbetungsstunde ist. Und zu deren Charakter hat sich mein Empfinden in letzter Zeit sehr geändert. Ich weiß ja, dass es auch bei uns sehr verschiedene Auffassungen zum Charakter der ersten Stunde gibt. Diese Diskussion scheint aber nichts Neues oder Außergewöhnliches zu sein. Die wird nämlich auch anderswo geführt. Ein bekannter Bischof, Fulton Sheen heißt er, kennt ihr sicher nicht, der hat mal zu der Frage, ob man nicht die Grausamkeit des Kreuzes und alles Dunkle und Abstoßende nicht mehr an den Hinterrücken könnte, dazu hat er mal gesagt, solange es keinen Karfreitag in unserem Leben gibt, wird es niemals einen Ostersonntag geben. Das Kreuz ist die Bedingung für das leere Grab. Und die Dornenkrone ist das Vorwort zum Lichtkranz. Das erste Passa aus 2. Mose 12, was ja das Vorbild auf das letzte wahre Passa unseren Herrn Jesus war, das wurde mit bitteren Kräutern gegessen. Vers 8 steht es. Und je tiefer ich mich mit diesem Zentralelement unseres Glaubens befasse, also mit dieser Zeit zwischen Gethsemane und dem leeren Grab, desto mehr zieht es mich zu diesen Leidenszeichen hin, den Zeichen seiner Liebe. Im Übrigen ist ja das freiwillige Leiden und Sterben für jemanden der denkbar größte Liebesbeweis, Johannes 15. Diese Zeichen seiner Liebe zu uns, seine sichtbaren Liebesbeweise, das größte Geschenk, was er für mich und dich hat, daran kann ich nicht achtlos vorübergehen. Und es ist ja so, wenn mir ein geliebter Mensch ein Geschenk macht, dann lege ich das auch nicht einfach achtlos beiseite, völlig ungesehen. Besonders wenn ich den Wert kenne. Nein, meine allerhöchste Beachtung sollen seine Wunden haben. Seine Hände, seine Füße, seine Seite, sein Haupt. Das kann keine Nebensache sein. Das ist wesentlichster Teil der Hauptsache. Und lasse ich das weg, warum auch immer, mir fällt kein Grund dafür ein, dann urteilt selbst, was da noch übrig bleibt von meiner sogenannten Anbetung. Und ich habe mich gefragt, und nicht nur ich, warum wohl trägt sogar sein Auferstehungsleib immer noch die Wundmale? Der Herr hatte ja sehr wahrscheinlich nach seiner Auferstehung ein anderes Aussehen, einen neuen Leib. Die Wundmale aber waren geblieben. Warum? Oder warum wird uns in Offenbarung 5 das Lamm sogar im Himmel noch wie geschlachtet vor Augen gestellt? Und warum fallen die Ältesten nieder vor diesem geschlachteten Lamm? Ich vermute genau aus den Gründen, die ich euch eben genannt habe. Und ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Wenn wir mit der Mahlfeier seinen Tod verkünden, im Gedenken an ihn, und wenn ich dann in meinen Händen dann seinen gebrochenen Leib halte, auch wenn das nur Zeichen dafür sind, dann fehlt mir einfach der Humor, unmittelbar davor noch Jubellieder zu singen. Wenn der Herr mir seine Wunden zeigen möchte, dann will ich der sein, der am genauesten hinsieht, der sie durchbuchstabiert. Auf sein Leiden schauen, seine Wunden ansehen. Der Thomas, den ihr hier auf dem Bild seht, in diesem roten Gewand, der durfte die Male der Nägel mit seinen Fingern berühren und er durfte seine Hand in Jesus Seite legen. Und ich möchte es dem Thomas gleich tun und diese Wunden in Gedanken zumindest berühren. Und ich finde, zumindest ist es mein Empfinden so, das gehört nicht in die Öffentlichkeit, sondern hinter verschlossene Türen. Sowas tun Liebende in Abgeschiedenheit. Und diese Wunden, die mich mit meinem Herrn auf Ewigkeit verbinden, die nötigen mich auf die Knie. Und es ist so, an einer seiner Wunden oder an einem Riss, an einem Striemen oder vielleicht an einem Fleischfetzen seines gemarterten Körpers steht der Name des Urhebers, mein Name. Und das hört ja auch nicht auf. Jeden Tag wird an einer weiteren blutenden Stelle seines Körpers mein Name erscheinen. Weil er hat ja auch jede Lüge, die ich morgen aussprechen werde, jede Unterlassung, die ich tun werde, jede Lieblosigkeit, jeder Mord in Gedanken, jede Ablehnung, jeder Hass und jede Untreue, jede einzelne meiner morgigen Verfehlungen ist als Hieb auf seinen Körper niedergegangen. Ich habe zwei unversehrte Füße, aber nur, weil der Nagel für meine Füße in seine geschlagen wurde. Und genau das will ich mir jedes Mal überlegen. Jedes Mal, wenn ich im Begriff bin, mich schuldig zu machen. Wenn ich vor der freien Entscheidung stehe, zum Schlag gegen ihn auszuholen oder nicht doch lieber meinen stolzen Arm lieber sinken lassen sollte in Demut. Der Anblick seines geschundenen Körpers vor meinem geistigen Auge, der lässt mich die mir zustehende Position und Haltung ihm gegenüber wiederfinden und einnehmen. Man könnte fast sagen, das ist vielleicht der psychologische Nutzen dieser Übung, weil zum Wohlfühlen ist es primär nicht so geeignet. Aber ich komme ihm dadurch unheimlich nahe. In seinem Mahl vereinigt er sich mit dir und mit mir. Das ist höchste Intimität. Und sowas handelt man nicht einfach als Randnotiz eines Gesamtgottesdienstes ab. Ich finde, dem gebührt ein Extratermin. Ich möchte euch jetzt noch eine umfangreiche Beschreibung vorlesen, die die meisten auch von uns kennen. Das sind ausgewählte Jesaja-Stellen, beginnend mit Jesaja 50, Vers 6, wo er sagt: Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war dein Aussehen, mehr als irgendeines Mannes, und deine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Über dich werden Könige ihren Mund verschließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war. Er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretung willen war er durchbohrt, um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, und er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Und ihre Ungerechtigkeiten wird er auf sich laden. Darum werde ich ihm Anteil geben an den vielen. Und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Er aber hat die Sünden vieler getragen und für die Übertreter, also für uns, Fürbitte getan. Amen.